DW Menschen und Märkte.
Millenniumsziel verfehlt. Milliarden für Mobilfunkfrequenzen, Ende des Schweizer Bankgeheimnisses und Portugal nach der Krise. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Zur Jahrtausendwende einigte sich die Weltgemeinschaft im Rahmen der Vereinten Nationen auf die sogenannten Millenniumsziele. Dazu gehörte, die Zahl der Hungernden auf der Welt zu halbieren. Der Bericht, den die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft heute in Rom vorstellte, zeigt nun, das Ziel wurde verfehlt. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Ausgangspunkt war das Jahr 1990 und geschätzt 1 Milliarde Menschen, die damals auf der Welt hungerten. Innerhalb von 25 Jahren wollte die Weltgemeinschaft diese Zahl halbieren. Eine einfache Rechnung, das wären 500 Millionen Hungernde weltweit im Jahr 2015. Die Vereinten Nationen haben ihr selbst gestecktes Millenniumsziel nicht erreicht. 795 Millionen Menschen leiden an chronischer Unterernährung und Hunger, sagt Stanley Xamkange vom Welternährungsprogramm WFP. Diese Zahl ist natürlich zu hoch. Es gibt noch viele Länder, die von den Millenniumszielen weit entfernt sind. Ganz zu schweigen von dem nachhaltigen Ziel, Hunger zu beenden. Wir haben also noch viel zu tun. Absolute Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die heute in Rom vorgestellten Statistiken basieren auf Schätzungen. In einem Land wie Somalia war es beispielsweise gar nicht möglich, die Anzahl der Hungernden zu ermitteln. Außerdem muss man berücksichtigen, dass seit 1990 die Weltbevölkerung gewachsen ist und mit ihr die Zahl der Menschen, die von Hunger bedroht sind. So gesehen ist es für die Welternährungsorganisation FAO ein Erfolg, dass immerhin 72 Entwicklungsländer den Anteil der Hungernden an der Bevölkerung halbiert haben. Von 20 auf etwa 10%. Josef Schmidhuber von der FAO.
Viele Länder in Lateinamerika haben es geschafft, den Hunger vollkommen zu bekämpfen. Und nicht nur in Lateinamerika, auch in Südostasien. Dazu gehören Länder wie Malaysia oder China, sehr bevölkerungsreiche Länder. Und das lässt sicherlich hoffen, dass es in anderen Ländern sehr wohl auch möglich ist, wenn es diesen politischen Willen dafür gibt.
Brasilien darf als eine Art Musterland gelten. Hier wurde vor 12 Jahren Hungerbekämpfung unter Präsident Lula da Silva zum Regierungsauftrag. Das Programm Fome Zero, Null Hunger, beinhaltete kostenlose Schulspeisung, Lebensmittelbons für arme Familien und eine Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Letztere ist für die Welternährungsorganisation der Schlüssel zu einer Welt ohne Hunger.
Viele Kleinbauern haben leider nicht die produktiven Ressourcen, die sie brauchen, um das Einkommen zu erzielen, sich befreien zu können von Hunger und Armut. Das ist sicherlich das wichtigste Ziel und dahinter steckt einfach ein fehlender politischer Wille, sowohl in den Ländern selbst, aber natürlich auch in den Geberländern der OECD, um Hungerbekämpfung schneller voranzutreiben.
Oft ist Hunger auch menschengemacht. Krisen und Kriege verwandeln Länder, in denen eigentlich niemand Hunger leiden müsste, in Katastrophengebiete. Vor allem das Welternährungsprogramm leistet in solchen Fällen Soforthilfe. Stanley Xamkange nennt das Beispiel Syrien. Das ist ein Land, das in der Vergangenheit ausreichend Nahrungsmittel hatte. Aber jetzt müssen wir 4 Millionen Menschen unterstützen. Und dann gibt es ja noch das ganz große Ziel. Bis zum Jahr 2030 will die Weltgemeinschaft extreme Armut und Hunger endgültig besiegt haben. Die Zwischenbilanz im Jahr 2015 macht kaum Mut, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird.
In Deutschland werden ab heute wieder Frequenzen für den Mobilfunk versteigert. Ziel ist eine bessere Netzabdeckung und schnelleres Internet auch in ländlichen Regionen. Der Staat erhofft sich von der Auktion Milliardeneinnahmen. Andreas Reinhardt berichtet.
Videoschauen auf dem Smartphone, chatten, posten, das alles verschlingt Bandbreite. In den vergangenen 5 Jahren hat sich der mobile Netzverkehr versechsfacht und das Datenvolumen steigt weiter rasant. Deshalb brauchen die Anbieter neue Frequenzen. 31 Frequenzpakete in unterschiedlichen Bändern werden ab heute deswegen versteigert. Der Chef der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann sprach beim Start der Auktion vom Rohstoff für die digitale Zukunft Deutschlands. Besonders profitieren sollen die Verbraucher.
Sie haben, wenn die Frequenzen dann auch genutzt werden, ein schnelleres Internet und bessere Datenverfügbarkeit. Das wird sich überall niederschlagen, aber ein besonderer Schwerpunkt liegt natürlich auf dem ländlichen Bereich. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir als Erste in Europa die digitale Dividende 2 unter die Leute bringen. Die 700 Megahertz-Frequenzen, die sie eben besonders dafür eignen, für die Ausbreitung im ländlichen Raum.
In diesem Bereich lassen sich sich mit wenigen Funkmasten große Flächen versorgen. Die 700 MHz werden derzeit vom digitalen Antennenfernsehen DVB-T genutzt. Der Nachfolgestandard DVB-T2 braucht weniger Platz. Daher werden diese Frequenzen jetzt frei. 80-90% der Haushalte haben schon schnelles Internet. Die letzten Lücken sollen mit den neuen Frequenzen möglichst rasch geschlossen werden. Wenn Telekom, Vodafone und Telefonica erfolgreich sind bei der Ersteigerung, müssen sie das Netz in den kommenden Jahren weiter ausbauen.
Es gibt eine Versorgungsverpflichtung, dass 98% des Bundesgebietes von jedem einzelnen dieser Anbieter versorgt werden müssen, dass in der Summe wir auch über 98% kommen können. Und weitere Bedingungen, dass entlang von Autobahnen und ICE-Strecken der Ausbau vorangeht. Ja, wenn man 98% erschließt, dann bleibt noch ein bisschen. Ich denke, wir werden zwar etwas drüber kommen über die 98, aber mag noch ein allerletzter Rest übrig bleiben. Da wird man dann sicherlich mit öffentlichen Mitteln nochmal nachhelfen müssen.
Diese Fördermittel sollen auch aus dem Erlös der Auktion kommen. Das Geld geht an den Staat, Bund und Länder halbe halbe. Das soll dem Breitbandausbau zugutekommen. Die Mindestgebote belaufen sich auf 1,5 Milliarden Euro. Vermutlich werden es am Ende mehrere Milliarden sein. Die Auktion endet, wenn keiner mehr bietet. Die früheren Versteigerungen haben mehrere Wochen gedauert.
Die Europäische Union und die Schweiz haben heute ein Steuerabkommen unterzeichnet, das für EU-Bürger das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses besiegelt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Steuerbehörden der EU-Länder automatisch informiert werden, wenn ihre Bürger Konten und Erträge in der Schweiz haben. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
2018 werden Steuerdaten zum ersten Mal automatisch zwischen den EU-Ländern und der Schweiz ausgetauscht. Schon ab dem nächsten Jahr sollen Schweizer Banken Daten ihrer Kunden sammeln und an die Schweizer Steuerbehörden weiterleiten. Die Schweizer Finanzämter sind dann ein Jahr später verpflichtet, die Informationen auch an deutsche Steuerbehörden zu übermitteln. Erfasst werden EU-Bürger, die Konten in der Schweiz haben. Namen, Adressen, Steuernummern, Guthaben, Zins- und Dividendenerträge. Damit ist das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses eingeleitet. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici spricht von einem weiteren Schlag gegen Steuersünder. Die EU setzt damit den Schlussstrich unter ein jahrelanges Tauziehen mit der Schweiz. Schwarzgeld auf Bankkonten zu horten, dürfte schwieriger werden. Ähnliche Steuerabkommen sollen demnächst mit Andorra, Liechtenstein, Monaco und San Marino geschlossen werden.
Die Deutsche Post AG gilt mit ihrem Kurierdienst DHL als größter Logistikkonzern der Welt. Umsatz und Gewinn stimmen. Trotzdem gab es auch auf der heutigen Hauptversammlung der Aktionäre Proteste von Mitarbeitern, weil das Unternehmen die Löhne senken will. Ursula Meyer berichtet.
Rund 4000 Postmitarbeiter machen ihrem Ärger Luft vor der Hauptversammlung der Deutschen Post in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Das lässt auch die nicht kalt, die daran teilnehmen, die Kleinaktionäre.
Erfolgreich war das ja. Es geht auf Kosten der Mitarbeiter und das gefällt mir nicht so ganz.
Man muss ja auch immer mit Anstand ein Unternehmen leiten und da gibt's doch das eine oder andere.
Ja, dass sie das Personal nicht so bezahlen, wie man sich das vorstellt. Das ist eine große Baustelle.
Um die geht es in der Halle erst einmal nicht. Vorstand und Aufsichtsrat blicken zunächst zurück auf das vergangene Jahr. Und das war ihrer Ansicht nach erfolgreich. Der Postkonzern hat rund 2 Milliarden Euro verdient. Er hat vom boomenden Internethandel vor allem zu Weihnachten profitiert und konnte im Paketgeschäft zulegen. Gut lief es auch in der Expresssparte. Sorgenkind ist das Frachtgeschäft und neuerdings Chefsache. Postchef Frank Appel sagt:
Wir haben hier in der Tat eine Herausforderung. Wir sind nicht zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Und hier müssen wir weiter intensiv dran arbeiten.
Die Gründe für die Misere: Es herrscht ein heftiger Preiskampf. Dazu hat der Konzern Probleme mit der IT. Trotzdem zeigt sich der Vorstandsvorsitzende insgesamt optimistisch. Er hält an seinen ambitionierten Zielen fest. Bis 2020 soll der Gewinn jedes Jahr deutlich steigen. Um das zu erreichen, will die Post massiv investieren, was das Unternehmen zunächst teuer kommt. Zugleich wird gespart. Und da kommt man bei der Post, die sich selbst als Top-Arbeitgeber bezeichnet, eben doch auf die eigenen Mitarbeiter zu sprechen, besser gesagt auf die Lohnkosten. Die will der Konzern senken. Und das müsse er auch, um mit der Konkurrenz auf Dauer mithalten zu können, sagt Roland Klose, Aktionärschützer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es gibt eine ganze Reihe von Wettbewerbern, die eben Mindestlohn bezahlen und der Posttarifvertrag liegt deutlich höher. Dazwischen klafft es und man muss entsprechend sehen, dass man Wettbewerbsfähigkeit erhält, nicht Marktanteile verliert.
Ganz anders sehen das die demonstrierenden Postmitarbeiter vor der Jahrhunderthalle. Aufgerufen hatte zu dem Protest die Gewerkschaft Verdi. Und deren Chef Frank Psirske stellt bei einer Kundgebung klar:
Hier wird nicht einfach zugeguckt, wie die Gewinnziele nach oben geschraubt werden, während gleichzeitig Lohnsenkung auf breitem Niveau angekündigt wird.
Der Gewerkschafter fordert für die 140.000 Beschäftigten des Konzerns stattdessen 5,5% mehr Lohn und eine Verkürzung der Arbeitszeit um 2,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Im Hinblick auf die nächste Tarifrunde kommende Woche. Kritisch sieht Psirske vor allem, dass der Konzern für die Paketzusteller eine eigene Tochter, die DHL Delivery GmbH, gegründet hat. Denn dort werden niedrigere Löhne als im Mutterkonzern gezahlt. Für Verdi ist das ein Bruch mit bestehenden Vereinbarungen. Das müsse rückgängig gemacht werden.
Für den deutschen Finanzminister und andere Vertreter einer harten Sparpolitik ist Portugal eine Art Musterland. Vor 4 Jahren wurde das Land mit Milliardenkrediten vor dem Bankrott gerettet. Es folgten lange Jahre mit harten Spar- und Reformauflagen. Offiziell hat das Land die Krise inzwischen überwunden. Und der deutsche Außenminister Steinmeier wird bei seinem Besuch in Lissabon heute so manche Erfolgsgeschichte zu hören bekommen. In der Bevölkerung ist von Optimismus allerdings wenig zu spüren, berichtet unser Korrespondent Marc Dugge.
Ein Kaffee trinken, dann heim. Später wieder einen Kaffee trinken, dann wieder nach Haus. Und später noch einen Kaffee. Katharina muss dann doch ein bisschen lächeln, als sie ihr Leben beschreibt. Ein eintöniges Leben in Leiria, einer 100.000 Einwohnerstadt, knapp 2 Stunden nördlich von Lissabon. Sie ist jetzt 43 Jahre alt. Früher hat sie bei Theatern mitgearbeitet und bei Dreharbeiten. Doch in der Krise hat der portugiesische Staat die Kulturförderung zurückgefahren. Und Katharina hat irgendwann keine Arbeit mehr gefunden. Sie wischt sich eine Träne aus dem Auge, zündet sich noch eine Zigarette an und bestellt sich noch einen Kaffee in ihrem Stammcafé am Marktplatz. Ich arbeite ja schon seit 2010 nicht mehr. Ich bekomme 178 € und 15 Cent an Unterstützung vom Staat. 178 € und 15 Cent pro Monat. Von dem Geld gehen 2/3 für die Miete drauf. Von den restlichen knapp 70 € muss sie Lebensmittel, Strom und Wasser bezahlen. Und den Kaffee natürlich. Von diesem Geld kannst du nicht leben. Du brauchst die Hilfe der Caritas, des Pfarrers und deiner Freunde. Hat sie das Gefühl, dass es mit dem Land langsam aufwärts geht? Nein, sagt sie sehr kategorisch. Also wenn, dann merke ich nichts davon. Und auch meine Bekannten nicht. Die portugiesische Regierung sieht das freilich ganz anders. Sie hat einen radikalen Sparkurs durchgezogen und gleichzeitig versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat zwar das Vertrauen der internationalen Anleger gestärkt, im Land selbst aber für viel Frust gesorgt. Nichtsdestotrotz ist Portugal heute wettbewerbsfähiger als vor der Krise. Die Wirtschaft des Landes wächst, auch dank steigender Exporte. Wirtschaftswissenschaftler João Duque von der Technischen Universität Lissabon. Sicher, die Exporte haben zugenommen. Aber das ist noch nicht genug, denn an den grundlegenden Problemen Portugals hat sich nichts geändert. Es gebe nach wie vor zu wenig Industrie, zu wenige Investitionen, sagt Duque. Portugal habe außerdem mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen. Und dann seien da noch die vielen jungen, gut Ausgebildeten, die dem Land den Rücken kehren. 230.000 Portugiesen haben seit 2011 das Land verlassen, um anderswo Arbeit zu finden. Wer will es ihnen verdenken? Mehr denn je bringt ein Portugiese oft nicht mehr als den gesetzlichen Mindestlohn nach Hause, rund 500 € pro Monat. Aber immerhin, einige Branchen laufen nicht schlecht. Die Leder- und Schuhbranche zum Beispiel. Fortunato Frederico ist Chef des Verbands der Schuhindustrie Portugals und größter Schuhproduzent des Landes. Jahrelang hat er für andere Hersteller zugeliefert und vor allem billig produziert, bis er irgendwann genug davon hatte und selbst beim Markengeschäft mitmischen wollte. Die Schuhe seiner Marke Fly London finden mittlerweile guten Absatz in aller Welt. Er glaubt, dass Portugal mehr schaffen kann, als nur Billiglohnland zu sein. Es gibt immer einen, der billiger produziert. Man muss dem Produkt einen Mehrwert geben, der es unterscheidbar macht und dafür sorgt, dass die Kunden es suchen und mögen und zufrieden sind, wenn sie es kaufen. In Sachen Wertschöpfung pro Schuh liege vor Portugal nur noch Italien, sagt Frederico. Und er hat sich fest vorgenommen, auch Italien noch zu überholen. Frederico ist einer, der optimistisch ist, in einem Land, in dem auch nach der Krise noch der Pessimismus regiert.
Mit diesem Bericht aus Portugal sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.